Estefania, Sarafina, Silvana, Wolfgang, Kalenta, Lavina, Loredana, Jeremy Pascal, Sarah Jane, Jessica, Sascha, Patrick. Es geht los. T3AC2, die neue Folge ist da. So, wie geht's dir, Wolfgang?
Am Anfang dachte ich, das sind so Namen, wie die Geissens haben. Aber dann bei einem mit dem Namen dachte ich, das ist doch diese Familie mit den, sind die Wolnys, sind die, die in Texas leben. Das war die ersten, die anderen kenne ich nicht. Aber
ja, an Jeremy Pascal, ne?
Ich glaube, Jeremy Pascal war es, ja genau. Ja. Großartig. Deutsches Kulturgut.
Ne? Ja, absolut. Und da du mir ja eben schon vor dem Podcast kurz off Mike erklärt hast, dass du auf 180 bist, aber im Positiven, wie du glaubst, ja, habe ich gedacht, du könntest auf jeden Fall einen kleinen Aufheiterer brauchen. Ja, du gut. Siehst, by the way, exakt genauso aus, wie ich die gesamte letzte Woche ausgesehen hat, und zwar sehr stark bartbehaart. Ich hatte einen richtigen Bart und meiner wird irgendwann rot, weil ich keine Zeit hatte, mich auch nur zu rasieren. Ich habe bis abends durchgearbeitet, die gesamten Mittagspausen durchgearbeitet, morgens früh angefangen und habe es nicht geschafft, mich zu rasieren. Ist es bei dir auch so, Wolfgang?
Ich habe mich weiter rasiert.
Ja?
Apropos rot. Was macht ein Holländer, wenn er die Fußball-WM gewonnen hat?
Schaltet er die PlayStation aus und macht den Fernseher aus.
Sehr gut.
Ja. War das schon die Hamza fragt? Ist das jetzt mein 12. Sieg in Folge dieses Jahr? Ja.
Ich habe die Hamza-Fragt-Frage, aber ich habe tatsächlich selber vergessen zu googeln, was die Antwort ist. Dementsprechend könnten wir es so machen, dass ich die Hamza-Fragt-Frage stelle und unter Voraussetzung, dass du die Antwort nicht kennst, ich dann quasi googeln müsste. Das ist nur der halbe Spaß.
Das ist kein Problem.
Ich überlege mir im Laufe des Podcasts noch eine Hamza-Fragt-Frage.
Ja, aber also dann ist die ja nicht von Hamza.
Ja, aber eine Art Hamza fragt Frage.
Okay. Familie Wolny Intro. Familie Wolnys, alle Kinder mit Namen. Raussuchen für Podcast-Folge. Da mache ich doch mal einen Haken dahinter.
Das sind die kleinen Dopaminausstöße, ne? Die kleinen Erfolge des Alltags.
Ja.
Da ist die Frage, was ist schwieriger? Alle Kindernamen der Familie Wolny zu kennen oder den kompletten Leaktext von den Fantastischen Vier MFG?
ARD, ZDF, C&A, WRD, DDR und USA, also kein Problem. Sag, mach ich. Du sagst,
weißt du, wer die Hook von dem Lied geschrieben hat?
MFG mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Ich weiß
Bevor
es nicht.
Bevor wir fallen wir lieber auf. Max Herre.
Ja. Ah. Hm.
Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts gespoilert, so WikiLeaks-mäßig, aber es ist schon ein lyrisches Niveau. Max Herre ist der eine deutsche Rapper, der nie wirklich ein Rap-Album gemacht hat, von dem ich immer gehofft habe, dass er ein Rap-Album macht.
Ist auch schon aus Stuttgart, ne?
Ja.
Der hat auch, der hatte tatsächlich jetzt auch mit wie heißt der nochmal, Chef Keet und wie heißt der andere nochmal?
Du meinst dieses mit Afrop und Samy Deluxe?
Nee, mit Chef Keet und wie heißt denn der nochmal, der diesen Goldtransporter überfallen hat?
Chata.
Chata und Chef Keet und Max Herre haben einen deutschen Hip-Hop-Track, läuft so, Videoclip ist in schwarz-weiß, hat einen unfassbaren Beat. Der ist schon ganz gut. Max Herre war ich großer Freund, also Quadratur des Kreises und das ist schon gut. Kennst du Max Herre, Erste Liebe?
Ja.
Das Lied? Weißt du, um was es da geht?
Um ihn und seine Freunde? Nee, um Stuttgart. Das andere war...
Um ihn und Stuttgart? Ja. Aber es ist formuliert, als würde er es über eine Frau singen. Ja. Und das ist echt gut gemacht. Also hört euch mal an, Max Herre, Erste Liebe. Und er singt es, als würde es um eine Frau gehen, aber es geht wirklich um Stuttgart. Also ja, auch lyrisch fantastisch.
Ich habe es gerade verwechselt
deutscher Hip-Hop-Fan gewesen früher.
Wie ist das andere Lied, wo es um seine Freunde geht? Nee, das danach. Na, egal. Ja. Seine Eltern wohnen oder haben früher zwei Häuser weiter gewohnt von mir.
Kennst du ihn also?
kennen wir übertrieben, mal gesehen. Aber
Maximi, Maxima, Maximax ist
seine,
da.
Seine Eltern
Wolfo an der Gitar,
waren fast Nachbarn.
Mit dem Skateboden auf dem Königsplatz gesessen sind mit dem Wolfo. Bachelor Amino Complex ins Maul nach dem Skaten.
Mein Grafiker war mit Teddy in der Schule. Habe ich das mal erzählt?
Nee. Aber den Grafiker bitte hergeschleppt, ey.
Ja, der Grafiker ist gut. Shoutout an Marc, er hört den Podcast. Ja, er macht seit Tag 1 meine Grafiken und.
Und wie kamt ihr dann da drauf? Und war Teddy auch in der Schule schon so lustig?
Ja, aber Teddy hat wohl dieses Ding und hat auch schon früher davon erzählt, dass er Schauspieler und Comedy und Musik und war da schon ganz früh von überzeugt, wo alle das noch nicht ganz so ernst genommen haben und nicht erwartet haben, dass er zum wahrscheinlich aktuell erfolgreichsten deutschen Comedian wird.
So Stand-Up-Comedian glaube ich, oder würde ich guessen, dass es Felix Lobrecht ist.
Ja, guter Punkt. Weil der ist ja mehr für Podcast. Ne? Ja.
Aber ich... Also am lustigsten auf jeden Fall Teddy. Und ja. Was er aber auch gut macht, finde ich, ist, er, hatte ich letztens mit meiner Freundin, er ist auch teilweise nicht präsent. Ne? Weil ich glaube, die Charaktere, die er hat, die sind Weltklasse. Aber würde er die wie so ein, nicht Michael Mittermeier, wie heißt denn der andere da nochmal? Der immer, kennst du? Weißt du, wen ich meine?
Ja, ich kann mich erinnern.
Meine Freundin hat wieder
das ist Mario
Bart. Genau.
Der immer nur Freundin
wieder
macht.
Die Fernbedienung vorne auf den Fernseher gelegt, ja. Da brauche ich auch keine Fernbedienung, so Mario Barth. Das ist super stumpf und langweilig und Teddy reizt diese Charaktere aber auch nicht aus, sondern er gibt auch immer wieder Zeit zum Durchatmen und dann freut man sich auch immer wieder, wenn sie da sind.
Ist nicht so eindimensional, wie viel, was man in der deutschen Comedy sieht. Die meisten haben so ein Thema und das Thema lutschen sie dann aus und dann ist halt auch so, beim ersten Mal denkst du dir gut und beim dritten Mal das so, ja, okay.
Ja.
Ernst Riedler ist mein absoluter Favorit. Ich glaube, jeder, der im ländlich-schwäbischen Deutschland aufgewachsen ist, kann sich mit Ernst Riedler identifizieren und feiert es entsprechend.
So, während der Podcastaufnahme eben noch bei noch technische Themen, Wolfgang, hörst du mich aber noch, ja, ne?
So halb.
Aber FaceTime ist nicht da, ne? Ah, guck mal jetzt hier.
Jetzt läuft's wieder.
Zack, jetzt musst du nur dein FaceTime muten.
Ist gemutet, jetzt hörst Perfekt. Du mich wieder?
Ja, ja, wunderbar.
Super.
Wolfgang, wie geht's dir? Was gibt's Neues die Woche? Was machst du? Was ist dein Daily Business gerade?
Geht gut. Wir gehen gerade in den letzten Züge, die Online-Vorlesungen des Modul 6 fertigzustellen, die eigentlich schon fertiggestellt sein sollten, aber Corona im Alltag... Ja. Viel Verzögerung.
Also du arbeitest immer noch diesen zwei Wochen Corona-Krankheit hinterher, oder was?
Nee, das sind diese Verzögerungen seit dem Sommer. Am Anfang haben wir da relativ wenig in unserem Daily Business gemerkt, aber jetzt mittlerweile die Logistik, dem einen oder anderen wird es auch aufgefallen haben. Wir haben regelmäßig im Shop auch Produkte, die ausverkauft sind, was bei gutem Lagermanagement auf keinen Fall der Fall sein darf. Ist jetzt aber regelmäßig passiert, weil die Produktion einfach wahnsinnig viel Verzögerung hat und diese Verzögerungen dann teilweise auch noch außerplanmäßig länger werden, also teilweise Produktionszeiten plus 300%. Aber ja, wir managen das, wenn man jetzt ein paar größere Veränderungen werden im Laufe des ersten Halbjahres 2022 kommen, sodass wir da ein bisschen mehr Ruhe und Effizienz reinbekommen. Auch die Online-Vorlesungen, und ich jetzt echt viele aufgenommen habe in den letzten zwei Jahren. Wir haben jetzt Online-Teile für 5 der 6 Module der YPSI-Trainerzertifizierung, was dann auch gerade also durch das Feedback, das wir jetzt erst in den letzten Wochen nach dem letzten Modul bekommen haben, ist genau das, auf was wir hingearbeitet haben, dass einfach die Teilnehmer zusätzliche Info haben zur Vor- und Nachbereitung des Seminars und so der Lerneffekt deutlich größer wird.
Ja. Vielleicht müsste ich das auch machen für Modul 1 und 2.
Definitiv.
Ich habe nochmal ein Feedback bekommen, warte mal, ich suche es gerade raus. Ich habe ein Feedback bekommen nochmal von Philipp zu Modul 1, das hat er jetzt vor 3 Wochen gemacht bei mir. Fand ich ein sehr geiles und ehrliches Feedback, ich darf es vielleicht mal ganz kurz vorlesen. Weil er hat geschrieben, ich habe mir jetzt extra die 3 Wochen Zeit gelassen, um alles erstmal sacken zu lassen und anzuwenden. Denn wie immer, kennst du selbst mit Sicherheit, ist man nach einer Fortbildung immer sofort getriggert und gehypt und drauf und dran, die neuen Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen und strotzt gerade so vor Glückshormonen und Tatendrang. Finde ich sehr gut. kein Feedback so, ja, war toll, war super, sondern erstmal gucken und anwenden. Ne? Und es ist nun mal leider ein Unterschied, ob man im 20- oder 30-Minuten-Rhythmus behandelt. Okay, ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass du mich unfassbar gecatcht hast und ich noch nie nach einer Fortbildung so zufrieden war. Fettes Dankeschön, dass du dein Wissen weitergibst, obwohl ich schon eine 3-jährige manuelle Therapie-Fortbildung und andere Phobies, unter anderem auch Phobies, die extrem auf Ketten eingegangen sind, muskulär zu meinem Bedauern nicht ganz so detailliert wie bei dir, hinter mir habe, konnte ich trotzdem so vieles noch von dir mitnehmen. Also ich bin auch noch nach 3 Wochen super zufrieden. Ich habe es geschafft, einem Spieler vom, kann man das sagen, Verein?
Kommt drauf an.
Ja, ich glaube, es ist okay. Ich habe es geschafft, einem Spieler vom VfL Osnabrück innerhalb von 2 Behandlungen mit Leistenbeschwerden nahezu komplett beschwerdefrei zu bekommen, aufgrund eines krass deutlichen Ilium anterius, welches sich dank deiner Testbatterie und der Muskelpalpation super easy erkennen und beheben konnte. Dein Ansatz ist komplett der, mit dem ich mich am meisten identifiziere. Von allen Fortbildungen, die ich bisher gemacht habe, schätze ich deine am meisten, einfach weil es in sich schlüssig ist und die anatomischen, muskulären Zusammenhänge fantastisch beleuchtet. Ich bin mir sicher, dass deine hoffentlich auch meine Art zu behandeln, wenn ich mich nicht überschätze, Art zu therapieren, das Physio-Level in Deutschland auf eine ganz andere Ebene heben würde und es gar revolutionieren würde. Aus diesem Grund danke dafür, dass du dein Wissen unter anderem mit mir geteilt hast. Bist darüber hinaus ein sympathischer Typ, bleib so authentisch und witzig. Also krasses Feedback, hat mich mega gefreut.
Meine erste Reaktion, das war so lang, das hat er mit der Diktierfunktion geschrieben.
Man erkennt auch Diktierfunktionstexte mittlerweile, ne?
Ja.
Weil es häufig Blogtexte sind. Aber fand ich ein geiles Feedback, weil ich krieg unheimlich viel positives Feedback, du auch. Aber dieses Hold on, ich habe es erstmal in der Praxis angewendet und beobachtet, was passiert. Ich habe nicht einfach nur so, okay, war ein cooles Seminar, hat mich entertained und so weiter, sondern ich habe es jetzt mal 3 Wochen getestet, ich habe das implementiert, was ich gelernt habe, wende es an, es funktioniert unfassbar gut und das hat mich so gefreut, dass es dieses Feedback, ey, ich mache es tatsächlich und ich habe geile Erfolge, wie bei diesem VfL Osnabrück-Spieler. Ich bin sehr happy. Jetzt am Wochenende bei mir auch Modul 2, obere Extremität. Und dann bin ich eigentlich sogar eine Woche schon wieder weg, aber diesmal wirklich zum Konzeptionieren. Also ich setze mich dann echt eine Woche hin und fliege ins Ausland, um eine Woche lang abzuschalten. Weil wenn ich hier bin, dann behandle ich trotzdem. Dann hat der Spieler was. Dann sage ich, okay, komm um 17 Uhr. Dann kommt der Nächste. Dann sage ich, okay, ich bin eh schon in der Praxis, komm um 16 Uhr. Zack, dann muss ich auch noch Mittag essen. Wenn ich Mittag esse um 2, dann brauche ich auch fast nicht mehr mich hinsetzen. Das heißt, dann habe ich nur noch einen Vormittag. Und so killt es mir dann irgendwie die geblockte Zeit. Deswegen muss ich wirklich weg. Und dann wird konzeptioniert.
Wo fliegst du hin?
Portugal wahrscheinlich.
Läuft. Na. Thomas, nur noch von Dienstag bis Donnerstag arbeiten, gleichen Monat zum zweiten Mal in Urlaub. Gefällt mir.
In Urlaub, es ist wirklich konzeptionieren, 8 Stunden am Tag. Wie machst du das denn?
Du bist Hesse, du bist kein Schwabe, der muss sich nicht rechtfertigen, wenn er in Urlaub geht.
Ja. Aber wie machst du das? Wann konzeptionierst du denn?
Ich habe meine Woche in relativ viele Blöcke bzw. Tage unterteilt. Tage,
das habe ich auch schon angefangen.
Haben unterschiedliche Aufgaben und dann setze ich mich hin und teilweise kommt es auch recht spontan. Das Problem mit dem Konzeptionieren ist, oder wenn du Struktur für gewisse Dinge erstellen musst, sich hinzusetzen und es zu erzwingen, ist ineffizient, sondern es sind so Momente, wo ich dann verschiedene Gedanken habe und dann setze ich mich da dran und schreibe einiges runter. Auch als Beispiel jetzt mit dem Instagram-Kanal und den Tipps, die wir da jetzt haben. Ich bin vor 2 Wochen geflogen und dann habe ich am Flughafen auf dem Rückflug gewartet und dann hatte ich da so 2, 3 Ideen und dann habe ich angefangen, die mit der Diktierfunktion runterzuballern und habe, glaube ich, Arthur dann innerhalb von einer Stunde warten 10 neue Tipps geschickt. Also wir sind ja gut versorgt. Und dann war ich drin und dann so beim 9.10. habe ich gemerkt, okay, jetzt geht so ein bisschen der Fluss zu Ende. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache noch einen Tipp. Und dann, bumm, ist es fertig für heute. So, ja. So ist eine Form der Kreativität. Oder, ne? Kreativität und Struktur. Das zu erzwingen, das ist ganz schwierig. Ja. Das brauchst du Momente, das stimmt, wo du einen gewissen Moment an Ruhe hast. Und dann fängt das an mit Gedanken. Und dann kommst du rein. Das zu erzwingen, also da gibt es ja auch viele Beispiele, gerade von Autoren oder Künstlern, die dann so kreative Zustände erzwingen müssen. Mit der, mir fällt gerade sein Name nicht mehr ein. Wie heißt der Autor von Fear and Loathing in Las Vegas?
Boah, fuck, keine Ahnung.
Der Autor von Fear and Loathing in Las Vegas, da gibt es im Endeffekt so einen Tagesablauf, der quasi aus Schnaps, Zigaretten und Kokain besteht, wo er sich quasi 12 Stunden lang wegdröhnt, um dann nach diesen 12 Stunden ein paar Stunden zu schreiben. Also der quasi, der Zwang.
Aber das mache ich auch in Portugal immer. Ja. Deswegen mich ja mal weg, weil ich kann so nicht ins Remo mit so riesigen Klüsen.
Also der Punkt ist, wer kreativ sein muss, der muss sich oftmals in diesen Zustand zwingen, was weniger produktiv und weniger nachhaltig ist. Während wenn du nur gewisse Teile deines Jobs hast, wo du was konzeptionieren musst, ich sehr gerne warte auf Punkte, wo ich die Zeit habe, wo ich einen Block habe, der nicht fix ist und dann ich einen Moment habe, wo ich sage, okay, jetzt setze ich mich hin. Oder auch sowas wie ein Artikel schreiben. Es gibt Artikel, die hast du im Kopf, in der Struktur, innerhalb von einer Minute und bis die auf Papier runtergetippt sind, 30, 40 Minuten und dann hast du das Ding Korrektur gelesen und dann ist er fertig.
Getippt, Wolfgang?
In der Vergangenheit getippt. Und dann hast du das Ding unten in weniger als eine Stunde und dann gibt es so Momente früher, das habe ich relativ schnell abgeschafft, wo du sagst, okay, ich schreibe jetzt einen Artikel und dann sitzt du da und dann ist es so ein zähes, mühsames, nee, brauche ich nicht. Ist nicht mein Job, Artikel zu schreiben, sondern ich schreibe erst als Teil meines Jobs und dann habe ich zum Glück diese Freiheit, mal einen produktiven Moment zu haben und dann auf einmal mehr zu machen und dann auf einmal zu sagen, okay, die nächsten Tage muss ich nichts machen, was deutlich angenehmer ist.
Ja, safe. Also ist bei mir auch so. Ich bin extrem gut im, wenn ich auf Reisen bin, egal ob Zug oder Flugzeug, da kann ich sehr, sehr gut arbeiten. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil mich keiner so richtig stört. Vielleicht ist es auch diese Bewegung oder dieses monotone Rauschen, das mich so ein bisschen, sehr gut konzentrieren lässt. Aber auf einer Zugfahrt nach Berlin kann ich teilweise 4 Stunden, 4,5 Stunden nonstop arbeiten und am Ende da, also es klingt jetzt nicht so lang, aber ich meine, wenn du konzeptionierst und dauerhaft kreativ bist und quasi Informationen aus dir selber herausbekommst und nicht irgendwie bei einem Research verschiedene Quellen anzapfst, sondern wenn das aus dir selber heraus muss, dann ist es schon auch anstrengend, 4 Stunden da konzentriert zu sein. Ja. Aber es gibt auch bei den Advanced-Modulen jetzt wirklich richtige Skripte. Also jetzt bei Modul 2 zum Beispiel, da habe ich jetzt schon, das ist wahrscheinlich 25 Seiten, haben wir ja schon mal drüber geredet. Wolfgang, hast du was auf deiner Agenda für diese Woche?
Du meinst darüber hinaus, dass wir einen Podcast aufnehmen?
Ja. Ja. Ich hab einige Themen. Soll ich einfach mal anfangen? Und heute machen wir auf jeden Fall die 5 Fragen und wir machen die Metapher noch am Ende. Und das kannst du aber entscheiden. Willst du über das Buch reden, was ich dir empfohlen hatte?
Oh, dann sollten wir jetzt gleich anfangen.
Weil das so viel ist. Nee, dann machen wir es nächste Folge. Machen wir es nächste Folge. Okay. Ich habe schon gesehen, Wolfgang wurde gerade kreuznervös. Ja. Wolfgang wurde kreuznervös. Er hat sich schon richtig hingesetzt. Nee, machen wir nächste Folge. Weil
lass uns drüber sprechen. Jetzt haben wir es nämlich angeteasert. Und mein erster Gedanke war.
Wir teasern hier jede Woche. Teasern wir 1000 Sachen, ja, an die wir nicht einhalten. Das brauchen, da stört sich auch kein Hörer mehr dran.
Mein Gedanke war, das ist schon ein sehr spezifisches Buch, was für die wenigsten Hörer so aktiv,
okay,
oder so akut sein wird.
Aber es geht um Penisverkleinerung, kann man jetzt einfach sagen. Wolfgang hat sich jetzt länger damit auseinandergesetzt, nachdem ich da erfolgreich operiert wurde. Aber ja, du hast recht, tangiert wahrscheinlich die wenigsten.
Lass uns das Buch ansprechen. Komm, jetzt sind wir schon dabei. Das Buch hat einen catchy Titel.
Ja,
jetzt sind wir dabei, jetzt komm an. Das Buch hat einen catchy Titel. Die meisten Bücher zu diesem Thema sind kompletter Schrott. Dieses Buch ist relativ gut geschrieben und ist auch inhaltlich auf einem recht hohen Niveau im Vergleich zu dem, was es sonst da draußen gibt. Hat aber nichtsdestotrotz eine ganze Reihe von Lücken, von denen ich glaube, dass der Autor sich nicht dessen bewusst ist. Es ist ein sehr ambitioniert geschriebenes Buch von jemandem, der aus meiner Sicht noch ein Tick zu jung ist, um so ein Buch zu schreiben. Und jung nicht aus Sicht des Alters, sondern aus Sicht der technischen Kompetenz in dem Thema.
Jetzt, wo wir angefangen haben, drüber zu reden, merke ich, dass es wirklich ein Inselinteresse ist und eigentlich wahrscheinlich nichts hier im Podcast zu suchen hat.
Deswegen, für die, wir haben jetzt angefangen, es gibt schon den einen oder anderen. Also eine der wichtigsten Fragen, aus meiner Sicht gibt es drei große Fragen, wenn du selbstständig wirst. Und auf die drei Fragen gehe ich im Modul 6 ein. Eine der wichtigsten Unterfragen ist, welche Form des Unternehmens gründe ich? Also die zwei großen Formen, die du im Endeffekt gründen kannst, ist ein Einzelunternehmen oder eine GmbH. Eine
GmbH. Personengesellschaft versus Kapitalgesellschaft.
Du kannst eine kleine GmbH gründen, das ist eine UG. Und du kannst eine große GmbH gründen, das ist eine AG. Die AG ist aber in Deutschland zum Beispiel bei weitem nicht so interessant wie in der Schweiz. In der Schweiz gibt es deutlich mehr AGs, denn da ist die Struktur eine ganz andere. Also in Deutschland die wenigsten.
Ja, sorry, ich unterbreche, wobei AGs teilweise Sinn machen, wenn man, stell dir vor, du gründest ein Fitnessstudio mit zwei Freunden, ihr seid zu dritt und dann wollt ihr teilweise.
Zu klein,
dann ist wollt zu teuer. Naja, aber pass auf, dann wollt ihr Verhältnisse, also es sind 50.000 Einlage versus 25, aber die brauchst du ja eigentlich auch nur mal kurz einmal auf dem Konto abbilden, danach kannst du ja schon wieder investieren, was bei einem Fitnessstudio sogar schon wieder Sinn machen würde. Aber dann könntest du, also Unternehmensanteile oder AG-Anteile, du musst dir nicht veräußern, wie wenn du an die Börse gehst, sondern du kannst sie auch unter den Gesellschaftern quasi hin und her schieben und dann sparst du dir nämlich teilweise jedes Mal die Notar. Wenn du sagst, okay, wir wollen jetzt die Anteile verändern, dann kann das teilweise auch interessant sein. Deswegen bei Unternehmen und mehreren Leuten.
Du hast das ja nicht nur die Kosten. Bei einer AG ist ja halt quasi die Laufenkosten in das, was dich killt. Die sind ja um ein Vielfaches größer, weil du ja zum gewissen Maß öffentlich sein musst.
Aber bei einer GmbH doch auch schon. Also in einem Bundesanzeiger kann ich mir doch auch eine GmbH raussuchen.
Das kostet fast nichts. Und im Bundesanzeiger, wenn du eine Bilanzierungssumme von unter 6 Millionen Euro hast, was für viele zutreffen wird, in unserer Branche für mehr oder weniger alle zutreffen muss, musst du ja im Endeffekt fast nichts offenlegen. Der Bundesanzeiger muss ja tatsächlich nur offenlegen, wenn du eine große GmbH bist. Als kleine oder mittlere GmbH ist ja im Endeffekt das, ja. Aber bevor wir zu sehr in die Tiefe abdriften, der Titel des Buches ist weniger Steuern, mehr Vermögen.
Weniger Steuern, mehr Geld, oder? Nee, mehr Vermögen. Mehr Vermögen, ja, du hast recht. Ja.
Und die Grundaussage, des Buches ist, gründe eine GmbH, weil sie Steuern spart. Weil es als Aussage komplett falsch ist. Was er auch im Buch so sagt, aber dann trotzdem darauf hängen bleibt, dass man Steuern spart. Tust du nicht. Ne? Eine GmbH erlaubt dir, Steuern besser zu steuern. Sprich, du kannst entscheiden, wann du deinen Gewinn komplett versteuerst. Du musst nur 60% oder etwa 60% des Gewinns direkt versteuern. Das sind die 30% auf den kompletten Gewinn. Und du musst 60% der Steuern direkt bezahlen und den Rest musst du dann bezahlen, wenn du diesen Gewinn ausschüttest. Und dann zahlst du genau genommen einen Tick mehr Steuern, 0,75 oder 3%, als wenn du ein Einzelunternehmen bist. Das heißt, Steuern sparen, das ist ein catchy, aber faktisch falsch.
Genau. Also vielleicht kann man mal ein Beispiel machen, sagen wir, man macht 100.000 Euro Umsatz im Jahr und wenn ich das jetzt als Personengesellschaft, also als Einzelunternehmer versteuern würde, dann hätte ich vielleicht einen Steuersatz von 33%, das heißt, ich hätte 33.000 Euro Steuern. Bei 100.000 fällt es noch nicht so ins Gewicht.
50%. So ein bisschen weniger, aber der einfachen Rechnung wegen 50%. Okay. Und du musst am Ende vom Jahr deine Steuern bezahlen, Punkt. Das musst du bei einer GmbH nicht.
Du musst 30% Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Das zusammen ergibt diese 30%, die Wolfgang sagt. Ist auch noch ein bisschen abhängig davon, nach dem Hebesatz. Ist jetzt, geht's zu tief, aber roundabout 30%. Und dann hast du ja deutlich weniger. Also als Personengesellschaft, sagen wir, als Einzelunternehmer, als Freiberufler versteuerst du mehr oder weniger 50%, als GmbH 30%. Das heißt, du hast ja im ersten Moment mal 70% mehr. Die gehören aber nicht dir, sondern die sind in der GmbH drin. Und wenn du die jetzt privat verfügen möchtest, musst du sie dir als Gewinnausschüttung oder als Veräußerungsgewinn oder als Dividende musst du sie dir auszahlen, dann wird sie wieder versteuert. Und das heißt, alles auszahlen, an der GmbH gründen und alles auszahlen, macht keinen Sinn, sondern es macht Sinn, das Geld quasi, man sagt, zu thesaurieren, das heißt Gewinne rückzustellen und sie dann später in der GmbH anders zu organisieren und zu verwalten. Kann man das so sagen?
Ja. Du hast eine bessere Liquidität, das heißt vor allem bei einer GmbH, einer der zwei großen Vorteile der GmbH ist, du kannst diese Gewinne tesserieren, das heißt mit einer größeren Liquidität kannst du mehr investieren und du kannst schneller wachsen. Das ist einer der zwei größten Vorteile von einer GmbH aus meiner Sicht, dass einfach die Liquiditätsplanung eine andere ist.
Ich habe noch einen folgenden Punkt. Du hast halt mit der GmbH eine neue juristische Person geschaffen. Also du bist nicht mehr als Wolfgang Unsold, als physische Person haftbar, sondern die GmbH als juristische Person. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel du bist Personal Trainer und deinem Kunden fällt eine Stange auf den Kopf und er verletzt sich schwer, könnte er dich verklagen? Und wenn man, dann hast du natürlich eine Berufshaftpflicht. Wenn die dir aber aus irgendeinem Grund, sage ich mal, grobe Fahrlässigkeit nachweisen könnten, dann könnte es sein, dass du mit deinem Privatvermögen in Haftung treten musst. Und das passiert eben nicht, wenn du eine GmbH hast. Also dann würde theoretisch die GmbH insolvent gehen, aber du als Privatperson, alles, was du dir aufgebaut hast, wäre quasi gesichert. Das wäre noch ein weiterer Grund, den man eigentlich nennen kann für eine GmbH.
Das ist aus meiner Sicht der zweite große Vorteil der GmbH, dass du das Unternehmen von dir als Person entkoppelst und damit auch Haftung und andere Vorteile genießt.
Okay, das Buch, sagst du, war ganz gut aufgebaut.
Ich fand es gut aufgebaut. Das Buch war wirklich gut aufgebaut. Also es war das beste Buch in diesem Feld, das ich jemals gelesen habe. Muss man auch dazu sagen, die meisten Bücher lese ich gar nicht mehr. Ich habe es von Anfang bis Ende durchgelesen. Die meisten Bücher lese ich gar nicht so weit, weil in dem Feld eigentlich durch die Bank weg alles, was du hast, ist kompletter Müll.
Würdest du das Buch in deinen Modulen empfehlen?
Im Business-Modul ist es ein Buch, das ich empfehlen kann. Aber im Endeffekt, das Buch ist interessant aus meiner Sicht an zwei Punkten. Erstens, du willst ein Unternehmen gründen oder du willst dich selbstständig machen und du willst es direkt von Anfang an richtig machen. Also du willst, okay, ich habe diese Vision, ich will dahin und dann sich mit sowas auseinanderzusetzen, dass die Hälfte des Buches ist, warum gründe ich eine GmbH in den allermeisten Fällen? Und die zweite Hälfte des Buches ist, warum packe ich diese GmbH in eine Holdingstruktur? Und der zweite Zeitpunkt, also entweder gründe oder ich bin an einem gewissen Punkt, in dem ich ein bestehendes Unternehmen weiterentwickeln möchte und mache mir da Gedanken über kurz-, mittel- und längerfristiges Vorgehen. Und dann ist definitiv sowas wie eine GmbH oder vor allem eine GmbH in so einer Holdingstruktur, was das viele Vorteile bringt.
Das klingt immer erstmal.
Es kostet sogar mehr Steuern.
Ja, es klingt erstmal sehr abgedroschen und wenn man dann hört Holding und dann denkt man erst an riesige DAX-Unternehmen oder Aktiengesellschaften oder denkt an Firmen, die dann irgendwie eine Briefkastenfirma irgendwo haben, um Gewinne zu verschieben und Lizenzgebühren wie Amazon oder Starbucks das macht, unter Vorbehalt, was man hört. Und deswegen, aber das kann theoretisch jeder aufbauen und ob das sinnvoll ist oder nicht, wird euch euer Steuerberater empfehlen können. Ich fand das Buch extrem gut, weil es einen sehr simplen Zugang zu diesem Thema ermöglicht. Simpel vielleicht auch nicht, also du musst schon mitdenken. Es ist kein Buch, das du überfliegst, also du vielleicht schon, weil du ja auf jeden Fall ein tiefergreifendes Grundverständnis hast. Ich habe damit angefangen und das war, man musste mit dem Buch arbeiten. Es ist kein Buch zum Lesen, sondern es ist eher ein Arbeitsbuch. Und es bringt einem aber sehr viel Verständnis, finde ich. Ich fand es sehr gut. Ja. Jetzt hast du aber, und das hat mich eigentlich interessant, oder das hat mich so ein bisschen heiß gemacht, du hast gesagt, es gibt zwei, drei Punkte, zwei, drei Schwachstellen, wo du sagst, die erklärst du mir noch.
Punkt
kann man
eins,
on-Mic oder off-Mic machen?
Wir können ein paar sind sehr spezifisch. Ein weiterer, der wahrscheinlich auch gut ist, der erste war definitiv dieses Punkt, weniger Steuern zahlen, not true. An dem Punkt, an dem du ausschüttest, zahlst du bei der GmbH sogar einen Tick mehr Steuern.
Ja.
Der zweite Punkt ist, es geht die ganze Zeit um Vermögensaufbau und dass dann quasi das Vermögen in der Kapitalgesellschaft bleibt oder in der Holding bleibt, was für mich ein Spiegel für grundsätzlich fehlendes Verständnis von unternehmerischem Erfolg ist. Das ist Vermögensaufbau, der in so einer Kapitalgesellschaft sitzt. Für was? Was hast du davon?
Definitiv, das stimmt. Ja. Du hast auch das Problem, wenn du irgendwann mal theoretisch eine Investition tätigen möchtest. Beispielsweise, du möchtest dir mit deiner Frau ein Familienhaus kaufen. Dann hast du auch das Problem, Du hast zwar dann eine volle Spardose, also in Anführungszeichen, und zwar die Holding, aber dein privates Einkommen und deine Rücklagen im Privaten sind nicht so hoch und deswegen ist es dann nicht so einfach, sich quasi ein Familienhaus zu kaufen. Weißt du, wie ich meine? Du könntest es zwar in die Holding reinkaufen,
aber das ist das Letzte, was ich machen würde. Nee, das ist aber mein Punkt. Die Holding hat ein gewisses Vermögen, dir gehört die Holding, aber dir gehört das Vermögen nicht. Ja. Und am Punkt, also quasi, sagen wir Erspartes anstatt Vermögen, das ist ein bisschen ein einfacher Begriff. An dem Punkt, an dem du dieses Ersparte nutzen möchtest, musst du es ausschütten und versteuern. Das heißt, warum soll ich in einer Kapitalgesellschaft, da gibt es natürlich Gründe für, aber warum soll ich in einer Kapitalgesellschaft Erspartes ansammeln? Denn am Ende vom Tag, das oberste Ziel ist ja, wir hatten das kurz angesprochen und ich über das Thema, das ist schon einige Folgen her, es ging um das Thema Geld und mein Punkt war der, dass ja der rationale Wert direkt von Geld nicht vorhanden ist, sondern Geld hat mehr oder weniger einen direkten emotionalen Wert, aber der rationale Wert ist immer indirekt. Das ist das, was du davon kaufen kannst, weil das Geld ist ein bisschen Papier, eine Münze oder eine Zahl auf irgendeinem Bildschirm, aber der direkte Wert ist nicht existent. Emotional ja, was aber recht kurzsichtig ist. Am Ende vom Tag willst du es ja, du willst einen indirekten Wert generieren. Das heißt, du willst mit dem Geld irgendwas kaufen. Und erst an dem Punkt hat das Geld tatsächlich Wert. Denn so eine Zahl auf dem Bildschirm ist genau genommen, das ist nichts wert. Du kannst aber diese Zahl tauschen in etwas, das für dich Wert hat. Und was auch immer das für dich ist, das ist sehr individuell. Der eine holt sich einen Grill, der nächste holt sich ein Auto, der nächste whatever. Aber an dem Punkt, an dem dein Erspartes in einer Firma sitzt, kannst du es nicht in was umwandeln, das für dich Wert hat. Das heißt, was bringt dir dieses Ersparte?
Ja, yeah, absolut.
Genau, das ist mein Punkt, so dieses Vermögensaufbau in der Kapitalgesellschaft. Ja, nett, aber für was? Da hast du ja nichts von. Das ist Fakt. Ja, du kannst dann Unternehmensanteile kaufen und dann quasi ein weiteres Unternehmen der Holding hinzufügen. I get it. Ja, du kannst mit diesem Geld Investitionen tätigen, du hast höhere Liquidität, weil du es nicht komplett versteuern musst und so weiter. Gibt es schon ein paar. Aber alles, was du damit machst, dient dir am Ende vom Tag wieder dem nächsten Zweck und zwar dem übergeordnetsten ist, dieses Geld oder dieses Ersparte in irgendetwas zu tauschen, das für dich Mehrwert hat. Was auch immer das ist. Oder ob du jetzt oder ein Bild für die Wand kaufen willst, ob du dir whatever, ne, was man halt alles so kaufen kann, oder vielleicht eine Eigentumswohnung kaufen willst, oder vielleicht willst du dir für 100.000 Euro eine Märklin-Eisenbahn mit 60 Quadratmeter Landschaft in den Keller setzen und
du lachst. Ist das ein tief gehegter Traum von dir?
Ja, nee, das ich hab mir gerade überlegt, was man alles dafür so in Gänsefüßchen Unsinn machen kann. Wenn jemand sich für Eisenbahnen begeistert, no offense. Aber es gibt viel, was man machen kann.
Ne? Ja.
Es gibt viel, was man machen kann und es ist ja mehr persönliche Präferenz. Whatever, du begeistert dich für Jagen. Ich hatte mich vor einiger Zeit mit einem unterhalten, der ist passionierter Jäger und hat fast 50 Gewehre. Wenn du so ein bisschen grob abschätzt, was ein Gewehr kostet, dann hat er da einfach in seinem Keller in der Waffenkammer
100.000.
Nein, deutlich drüber.
Echt? Ja. Ich habe keine Ahnung, was ein Gewehr kostet. Ich hätte jetzt einfach mal so günstige 1.000, weiß ich nicht, und teure wahrscheinlich 3, 4.
Günstig ist 1.000. Also mittlere Modelle sind fünfstellig. Die großen Dinger sind oberer fünfstelliger, unterer sechsstelliger Bereich.
Krass.
Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Da wird auch ein paar Raritäten geschossen haben und so weiter. Ich bin ja nicht ins Detail gegangen, aber mein Punkt ist, bei dir im Keller liegt eine Eigentumswohnung. Punkt. Bei dir im Keller liegt vielleicht sogar ein Haus, das sehr weit weg ist von einem Ballungsgebiet. Wenn du Spaß dran hast, weißt du, wenn du Spaß dran hast, wenn du in diesen Raum reingehst und oh, und da habe ich das und dann habe ich das und ne, keine Ahnung, whatever, ne? Ja, irgendein Gewehr, das dann irgendeinen emotionalen Wert herstellt und hat eine große Freude dran. Wenn du eine Freude dran hast, alles gut. Aber ne? Das ist das, was für ihn Mehrwert ist, wenn er sowas besitzt. Und das ist, der eine sagt, wie kannst du nur Gewehre besitzen? Der nächste sagt, wie kannst du irgendwelche alten Autos kaufen? Der nächste sagt, wie kannst du irgendwelche Leinwand, da wo Ölfarbe drauf gespritzt ist, das an die Wand hängen? Was ist das? Also, das ist ja sehr individuell, für was jemand
seine Sparte ausgibt. Habe ich schon mal von dem Kunden erzählt, der Kunstgemälde versichert hat? Habe ich im Podcast, oder?
Nicht, dass ich mich erinnern kann.
Müsste ich dir auch mal erzählen. Es ist eine gute Geschichte. Erzähl ich mal irgendwann in einem Podcast. Also muss mir überlegen, wie ich das formuliere, aber es ist unfassbar guter Typ, der einfach Kunst versichert und quasi in jedem Königshaus Europas war, Buckingham Palace und wo auch immer, von den glamourndsten bis zu den dubiosesten Menschen kennenlernen durfte. Wie der einen Blick auf den Kunstmarkt hat, ist schon unfassbar. Und das ist es ist ein sehr interessanter Markt. Ja.
Ganz viel emotionaler Wert, ganz wenig rationaler Wert.
Ja, das stimmt.
Und das ist nicht wertend, sondern das ist ja im Endeffekt. Ne?
Das ist die zweite Sache. Halt
Verknappung, ne?
Ja. Es ist halt eine Verknappung von Gütern. Also es gibt halt Künstler, die haben halt, da kommen halt keine Bilder nach, entsprechend knapp sind sie und entsprechend, wenn sie dann vielleicht noch auch einen historischen Stellenwert in der Kunstgeschichte einnehmen, dann haben sie natürlich einen unfassbar hohen Wert. Und
weißt du, wie der Galerist von Koons heißt? Er kommt aus Los Angeles. Ich glaube, er ist Libanese. Fällt mir nicht. Steve Koons, der hat einen Galeristen. Mhm. Koons ist der mit diesen, wer weiß, wer das ist. Der mit diesem Ballon, mit diesen neonfarbenen Ballontieren.
Ja.
Ja. Und der hat einen Galeristen.
Den neonfarbenen Ballontieren. Ja, ich weiß es, die so zusammengeknotet aussehen.
Genau, exakt. Und der hat einen Galeristen.
Das ist aber nicht der Österreicher, oder?
Nee.
Erwin Wurm ist es nicht, ne?
Nee, ist ein Libanese. Über den habe ich mal eine Doku auf Arte gesehen oder eine Arte-Doku auf YouTube gesehen. Und der, was er gemacht hat, um den Wert, also er hat Künstler unter Vertrag genommen, exklusiv, und hat dann bei Auktionen für horrende Preise selbst die Kunst ersteigert. Sodass aufgrund dieser Ersteigerungen der Künstler deutlich mehr Medieninteresse hatte, was natürlich den Wert aller anderen Objekte steigert.
Ja, yeah. Aber das ist ja, so. Ist ja sogar eine bekannte.
Ja, aber er war Vorgehen, der diese Art, ja. Soll man es nennen, Marketing, er war der das propagiert hat. Der ist auch schon ewig dabei. Das ist ein alter Hase, weiße Haare hat er. Fällt der Name nicht ein. Okay. Und er war einer der das quasi angefangen hat, dass er sich quasi Künstler exklusiv unter Vertrag nimmt und diese aufbaut, indem er so einfache Sachen macht, wie einfach ein Künstler, den niemand kennt, Kunstwerk im Millionenbereich ersteigert, wo natürlich dann aufgrund dieser Ersteigerung wahnsinnig viel Medienaufmerksamkeit bekommt, was natürlich sich positiv auswirkt auf die nächsten Steigerungen. Das ist eine ähnliche Geschichte wie mit der G-Klasse. Warum wurde die G-Klasse vor knapp 10 Jahren so populär?
Ich weiß es nicht.
Mercedes hat AMG übernommen und dann war das Ziel, dass quasi alle Mercedes-Linien eine AMG-Version bekommen. Und die G-Klasse ist ja eigentlich so ein klassisches Förster-Auto. Und die G-Klasse ist ja auch grundsätzlich, was Fahrkomfort angeht und Komfort der Innenausstattung, jetzt definitiv weit entfernt. Sondern es ist halt einfach dieses markante, kastige Auto. Und AMG hat dann eine 12-Zylinder G-Klasse gebaut. Also so ein ganz, ganz großer Motor, der zuerst in Russland sich großer Beliebtheit erfreut hat und dann im arabischen Bereich großer Beliebtheit erfreut hat. Und ein Auto, das eigentlich, was Fahrkomfort und Innenausstattung angeht, nichts Besonderes ist, war dann auf einmal so ein Statussymbol. Also was damit angefangen hat, dass AMG eine G-Klasse baut, was eigentlich grundsätzlich gar keinen Sinn macht. Weil diese G-Klasse ist ja eigentlich für Gelände und Wald ausgelegt und nicht dafür, dass du dann 600 PS-Motor reinbaust.
Also ich hatte ja mal einen Mercedes, der sehr häufig in der Werkstatt war, hatte ich glaube ich auch mal erzählt, der mal explodiert ist und alles mögliche. Entsprechend oft war er in der Werkstatt und da habe ich auch einmal eine, so ein bisschen wahrscheinlich als Gutmachung, ein G500 bekommen, also eine G-Klasse, keine AMG, aber ich glaube die höchste Motorisierung unter der AMG-Line. Und bin den gefahren, habe mich total darauf gefreut und war wirklich dermaßen enttäuscht von diesem Auto, weil es ist groß, es ist klobig, du passt vor allem in Städten durch kleinere Straßen, musst du echt schon gucken. Wenn du bremst, dann merkst du, da schiebt richtig Gewicht hinter dir her, kostet unfassbar viel Sprit, ist unbequem. Also ich konnte den Sitz, obwohl es ein Riesenauto ist, ich konnte den Sitz nicht nach hinten fahren. Also ich musste mich da unter das Lenkrad oder hinter das Lenkrad rein operieren und wieder raus operieren. Hard overrated. Ich finde es vom Design finde ich es mega, sieht super geil aus, aber du findest keine Tiefgaragenstellplätze. Also viele Parkhäuser funktionieren damit nicht. Und es ist wirklich semi, sage ich mal. Wenn du irgendwo im ländlicheren wohnst, okay, und du bist keinen 2 Meter groß, vielleicht. Aber wenn du im urbanen Raum lebst, in Großstädten oder so, finde ich es nicht geil. Bist du mal gefahren?
Ja.
Und?
Ich teile exakt diese Meinung. Nichtsdestotrotz hat aufgrund dieser ungewollten Marketingaktion die G-Klasse einen riesen Revival erlebt und hat dementsprechend, ne, eine hohe Bekanntheit und das mit Sicherheit unter den Autos eines der aktuell größten Statussymbole oder populärsten Statussymbole. Hast du mitbekommen mit dem Tschechen, der 417 auf der deutschen Autobahn gefahren ist?
Ja.
Oh, das ist die Hamza-Fragt-Frage. Wunderbare Überleitung.
Und, jetzt, da, okay, da weiß ich einiges zu. Jetzt frag mal.
Hamza fragt, Thomas, wie lange ist der Bremsweg von 417 auf 0?
1,3 Kilometer.
620 Meter. Und nur die Verzögerung sind 120 Meter. Also eine Bremsverzögerung sind 120 Meter.
Okay.
Reaktionszeit.
Ich meine, weil ich weiß,
620 Meter, weißt du, wie weit das ist?
Yeah, aber ich meine sogar, es wäre mehr gewesen. Ich google das jetzt nochmal.
Beschleunigung waren 4,4 Kilometer, wenn ich mich richtig erinnere. Also von 0 auf 417.
Welches Auto war das jetzt nochmal?
Bugatti. Gibt nicht viele Autos, die so schnell fahren. Also die Geschichte ist die, ein Tscheche ist auf den deutschen Autobahnen 417 gefahren, wo die Geschwindigkeit unbegrenzt war, damit legal, wurde aber dann wohl angezeigt aufgrund Fahrlässigkeit, was auch Sinn macht, denn selbst wenn du mit 140 fährst oder sagen wir, du fährst mit 117 und der kommt mit 417, dann sind es 300 Stundenkilometer Schnitt. Das heißt, wenn du ausscherst, weil links niemand kommt und der ist 400 Meter hinter dir, dann war's das.
Ja, das stimmt. Aber jetzt ist ja auch, finde ich, also es hieß ja, dass das juristisch verfolgt werden soll. Da fand ich dann aber auch relativ schnell, also was ist denn jetzt das Problem, dass der 417 gefahren ist oder dass er 417 fahren darf? Also ist für mich hat der Typ nichts Verbotenes gemacht. Ob das sinnvoll ist, natürlich nicht. Ob man sowas unterstützen und propagieren sollte, auf gar keinen Fall. Aber hat er im Rahmen der Spielregeln gehandelt? Ja, zu 100%. Und dann sollte man vielleicht einfach irgendwann mal die Autobahn reglementieren und nicht einfach sagen so, ja, das geht aber nicht, dass du 417 fährst. Also was ist das für eine Regelung?
Die Autobahn reglementieren.
Wolfgang, der Stücker da. Leute, also was wir jetzt noch gar nicht machen, ist hier irgendeine Autobahn reglementieren.
Wir verlieren gerade alle Stuttgarter Hörer, weil in diesem
wir verlieren hier gerade die Nerven, aber auf gar keinen Fall die Autobahn reglementieren. Okay.
Nein, also ja, ich verstehe ja die Argumentation, dass da du anderen eine gewisse Gefahr aussetzt, weil wenn du mit der Geschwindigkeit kommst, da kannst du nicht mehr abbremsen. Da schießt du den ab.
Ja.
Also, mal ausrechnen, was ist, wenn 620 sind von 417 auf 0, dann sind es wahrscheinlich irgendwo 400 Meter von 417 auf 100. Der guckt nach hinten, sieht niemand, schert aus, will überholen und du kommst von hinten und das macht einfach nur BAM. Und ist, gute Nacht. Ja. Gewisse Fahrlässigkeit ist da. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie häufig wird sowas tatsächlich wiederholt, denn wie viele Autos sind imstande, so eine Geschwindigkeit zu fahren? Also statistisch gesehen gibt es da einige Dinge, die deutlich gefährlicher sind.
Ja, safe. Also ich bin Drahtseilakt über einem aktiven Vulkan, stelle ich mir persönlich im ersten Moment extrem gefährlich hervor. Was passiert da? Der hat es ja gefilmt, aber der hat es ja nicht per Hand gefilmt, sondern er hat es ja irgendwie mit einer GoPro, die im Auto befestigt war, gefilmt. Und er hatte beide Hände am Lenkrad, er war hochkonzentriert. Weiß ich nicht. Also,
ja, aber allein die Reaktionszeit sind 120 Meter. Das heißt, selbst wenn der bremst, sind es 120 Meter, bis die Bremse kommt. Also, ja. Ich verstehe einfach, du hast so einen langen Bremsweg und es sind so hohe Kräfte. Das Risiko, dass du andere aussetzt, ist immens. Aber statistisch gesehen natürlich vernachlässigend.
Ja, aber nochmal, du kannst ihm doch jetzt keinen Vorwurf machen.
Nee, habe ich auch gar nicht. Sondern ich sage nur,
Der hat ja nur das gemacht, was er darf. Also Das wäre so, wie wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, hier ist ein Hotdog-Laden, all you can eat, und dann kommt einer und macht all you can eat und frisst 90 Hotdogs. Und dann kriegt er Bauchschmerzen, muss kotzen und stirbt vielleicht da dran. So. Und dann kannst du sagen, ja gut, aber also 90 war jetzt nicht zu empfehlen. So, ja, yeah, aber also er hat ja nur im Rahmen der Möglichkeiten gehandelt. Ich weiß nicht, ich finde es schwierig.
Ja.
Ich finde, das ist so ein klassischer Fall, wo du sagen musst, okay, reglementieren wir es auf 300. Also Autobahn 300. also gut, weißt du, ja. Dann hast du einen Bremsweg.
Ich verstehe deinen Punkt. Ich denke auch nicht, dass man ihn da irgendwie haftbar machen kann. Nichtsdestotrotz ist mit Sicherheit.
Aber haben sie ja versucht, ne? Die Geschichte ist schon ein paar Wochen her.
Ja. Was auch immer da jetzt am Ende der Fall war. Ich glaube nicht, dass man ihn da tatsächlich dran bekommen kann. Denn es ist mehr, ich glaube, es ist mehr so eine grundlegende Frage, vielleicht sogar eine ethische Frage, inwieweit man von 90 Hotdogs zu sterben, ist deutlich unwahrscheinlicher, als wenn da einer ausschert, was auf der Autobahn regelmäßig passiert, weil er überholen will, dich nicht sieht und du schießt ihn ab.
Ja, absolut.
Okay. Nee, nicht rechtfertigt das in keinster Weise, sondern es war jetzt einfach nur die Hamza-Fragt-Frage. Ich habe letzte
Woche. Aber du folgst dem Typen auf Instagram, habe ich gesehen.
Nein. Ich habe davon letzte Woche das erste Mal gehört, von Hamza, und dann kam der Bremsweg auf und dann dachte ich, das ist, Hamza hat das gegoogelt. Okay. Und dann haben wir schon, Hamza fragt, wie lang ist der Bremsweg von 417 auf 0?
Sehr gut, ja, sehr gute Frage. Okay, Wolfgang, wo wir bei Fragen sind, komm, schießen wir die 5 Fragen hinterher. Wie lange dauert eine Dekade?
10 Jahre.
Sehr gut. Ich wusste es nicht.
Ich hab grad überlegt, ob, ja. Decade, in Englisch, Decade, Jahrzehnt.
Ja, yeah. Ich habe auch immer, man hört immer so, ja, so eine Dekade und zwar so, ja, was für eine Dekade denn? Und dann habe ich mal geguckt, Dekade, 10 Jahre, klar. Also wenn man es dann weiß, ist es irgendwie logisch. Sag mal, ich sehe hier gerade hier schon wieder Weltuntergang in Darmstadt. War bei euch auch so der Orkan heute Nacht da?
Ja. Ja. Ich war bis Wochenende weg, wir haben es gar nicht groß mitbekommen und dann über die Straßen gefahren, heute Morgen und alles voller Laub.
Ja. Also heute Nacht bin ich wach geworden, habe echt gedacht, scheiße, ich muss ja zu meiner Praxis, muss ich ja auch durch so ein kleines Waldstück, da fallen dann gerne mal ein paar Dings um, ein paar Bäume und dann kommst du zum Teil nicht zur Praxis. Das ist echt dumm, wenn dieser kleine Weg zu meiner Praxis dicht ist, muss ich über 2 Käfer fahren, das ist ein Umweg. Normalerweise brauche ich 10, 12 Minuten zur Praxis und dann fahre ich auf einmal 40 Minuten.
Wow.
Also es geht nicht kürzer zum Fahren. Es ist wirklich echt übel, wenn da ein Problem auftritt. Aber okay, sehr gut, Wolfgang. Dann die nächste Frage. Was ist der größte Geheimtrick beim Trainingsplan? Also Progression ist klar. Ich hätte gerne so eine Perle, so eine kleine Perle, die du so ein bisschen einbaust, wo du sagst so, also ich kann dir mal ein Beispiel geben, zum Beispiel bei der Therapie, wenn du zum Beispiel sagst, okay, wir haben jetzt irgendwie Beckenthematik oder Thematik mit der Lendenwirbelsäule, dann ist zum Beispiel eine der größten Perlen ist zum Beispiel nochmal das Sakrum frei zu machen, also das Kreuzbein oder zum Beispiel das Bindegewebe, also du hast manchmal so bindegewebige Verklebungen im Lendenwirbelbereich, weil da nicht so häufig viel Bewegung stattfindet. Und wenn du jetzt eine Rotationsblockade hast von einem Wirbel und du willst die korrigieren oder tust du es auch, dann kommt die häufig zurück, weil diese Position häufig noch im Bindegewebe oder mit dem Bindegewebe verankert ist. Ne? Also der Dornfortsatz ist zum Beispiel verklebt mit dem Bindegewebe. Und wenn du diese Spannung nicht löst, dann kann es über den Zug vom Bindegewebe wieder eine Tendenz in die alte Dysfunktion zurückbringen. Und das sind manchmal so Perlen, wo du sagst, okay, es ist nur ein kleiner Prozentsatz der Arbeit, die aber notwendig sind oder die wirklich einen sehr, sehr positiven Effekt haben und die gar nicht viel Arbeit irgendwie brauchen. Weißt du, was ich meine? Hast du da vielleicht eine kleine Perle für die Trainingsplanung? Einen kleinen Geheimtrick?
Pro Grundfunktion bzw. Muskelgruppe nur eine einzige Übung.
Oha, warum?
Weil für die absolute Mehrheit der Trainierenden nicht mehr notwendig ist. Du hast, je näher zwei Bewegungsmuster beieinander sind, desto größer der Carryover-Effekt. Der Carryover-Effekt ist quasi der Übertrag von einer Fähigkeit auf eine andere. Einfaches Beispiel. Du machst ganz viel 30 Grad Schrägbank drücken und Flachbank drücken. Ja, machst du in den nächsten 12 Monaten machst du 6 Monate Flachbank, 6 Monate 30 Grad Schrägbank. Du hast noch nie 15 Grad Schrägbank gemacht. Und jetzt sagen wir, du machst auf der Flachbank 140 und auf der 30 Grad Schrägbank drückst du 105. Obwohl du noch nie 15 Grad Flachbank 15 Grad Schrägbank drücken gemacht hast. Wie viel wirst du drücken?
Ist eine Frage.
Ja.
Ich habe
gerade 115.
Ich habe die Zahlen nicht gehört gerade, da war kurz ein Loch. Ich habe nur gehört 100 und wie viel mache ich auf der Schrägbank bei 30?
105.
Grad? Ah, okay. Na,
140 140 flach, 30 Grad Schrägbank 105, dann wirst du wahrscheinlich 115 auf der 15 Grad Schrägbank bewegen. Mein Punkt ist, du hast dieses Bewegungsmuster noch nie trainiert, hast aber Bewegungsmuster trainiert, die denen ähnlich sind. Die sind alle in der gleichen Grundfunktion, das ist die horizontale Streckung. Das bedeutet, du musst eine gewisse Übung oder ein gewisses Bewegungsmuster nicht direkt trainieren, um dieses zu trainieren, sondern wenn du Bewegungsmuster drumherum trainierst, haben die einen positiven Effekt. Also wenn du zum Beispiel viel proniertes Curls gemacht hast, viel supinierte Curls gemacht hast, dann wirst du automatisch schon eine recht ordentliche Leistung haben bei neutralen Curls. Und einer der häufigsten Fehler, die ich sehe, ist, dass pro Bewegungsmuster und pro Muskelgruppe viel zu viel Übung gemacht werden, was dafür sorgt, dass du ein viel zu großen Trainingseffekt hast, von dem du kaum regenerieren kannst und so ganz schwierig wird, sich zu steigern. Wenn du aber pro Grundfunktion nur eine Übung machst und diese Übung von Monat zu Monat wechselst, dann ist ein deutlich einfacher und nachhaltiger Fortschritt möglich. Ja. Das ist so eine Perle, weil das, wie viel Prozent derer, die im Fitnessstudio trainieren, machen pro Grundfunktion bzw. Muskelgruppe mehr als eine Übung? Die absolute Mehrheit. In meinen Plänen, in 98% der Fällen ist es pro Grundfunktion bzw. Muskelgruppe eine einzige Übung, die dann von Monat zu Monat wechselt, was es deutlich, deutlich einfacher macht, Fortschritt zu erzielen.
Ja, also du hast vollkommen recht. Ich habe früher, als ich noch studiert habe und Zeit hatte und wirklich keinen Wert auf Progression gelegt habe, da war so ein klassisches Training Bankdrücken mit 80 Kilo, dann habe ich Schrägbankdrücken gemacht. Mit Kurzhanteln, dann habe ich sitzendes Schulterdrücken gemacht mit Kurzhanteln, dann habe ich Seitheben gemacht, dann habe ich irgendwie nochmal Nackendrücken gemacht, dann habe ich irgendwie Trizeps gemacht. Also, das ist so ein klassisches Training, das findet heute auch immer noch Anwendung in den sau vielen Fitnessstudios, ne? Und da bist du eigentlich schon nach jede Übung natürlich 3 Sätze, 10 Wiederholungen und da bist du dann natürlich gut aufgepumpt, aber kannst halt nichts, ne? Hast auch keine Kraft und nichts.
Ja, das wäre so mein Hack.
Gute, wirklich eine gute Perle. Hätte ich nicht gedacht. Dritte Frage, Wolfgang. Was ist eigentlich aus Clubhouse geworden?
Ich habe keine Ahnung. Die Tatsache, dass es jetzt zum ersten Mal wieder auftaucht, Strohfeuer?
Ich weiß nicht, ich habe es letztens habe ich dran gedacht und dachte so, was ist eigentlich aus Clubhouse geworden? Ist eigentlich noch irgendjemand auf Clubhouse? Das war ein Riesenhype damals, gar nicht so lange her, gell? Ein Jahr oder so. Ja. Und jetzt redet kein Mensch mehr drüber. Es hat damals jeder Prominente das gepostet und zwar als erstes, das war echt krass. Ich kenne sogar 1-2 Prominente, die dafür sehr früh als Early Adapter irgendwie auf Instagram Werbung gemacht haben für Clubhouse. Ich muss die mal fragen, wie das damals ablief, ob Clubhouse auf die zukam und gesagt hat, hier, schaltet mal Werbung, macht mal ein bisschen Tumult, dass jeder da dabei sein muss, weil das war wirklich so die letzte große Welle, wo jeder dabei sein wollte, weißt du?
Ja.
Warst du da dabei?
Nee, da bin ich bei sowas. So was Social Media erzeugt, bin ich definitiv kein Early Adopter. Ich bin der, der erstmal wartet und dann schauen wir mal.
Ah, okay.
Ist extrem viel, also ganz wenig bleibt. Extrem viel kommt nie wirklich an. Ja, dementsprechend.
Frage 4. Ein Kunde von dir hat Beschwerden im Nacken. Wie gehst du damit um als Trainer? Was machst du als Trainer?
Das Erste, was ich machen würde, ist ein Besenstiel-Stretch.
Okay, erklär es.
Besenstiel-Stretch ist, du greifst einen Besenstiel mit einem recht breiten Griff und dann führst du den Besenstiel von vor der Brust über Kopf hinter den Rücken ohne die Ellbogen zu beugen.
Also quasi, sagen wir mal, von vorne, vom Becken, also du hältst ihn quasi vor dir quer vom Becken, über den Kopf mit gestreckten Arm bis zum Po quasi.
Genau. Und dann brauchst du einen relativ breiten Griff, wenn du akut Nackenschmerzen hast, wahrscheinlich sogar einen ziemlich breiten Griff. Manchmal ist der Griff auch breiter als der vorhandene Besenstiel. Bitte keine Bänder verwenden dann, sondern ein Badehandtuch. Das Band ist ganz nett, aber das Band gibt nach, dann wenn du eigentlich einen Stretch haben solltest, während das Badehandtuch ja, nicht nachgibt.
Gut. Noch eine Perle.
Und dann ist im Endeffekt das Ziel, vor allem Pec Major und indirekt auch Pec Minor zu öffnen, denn der Pec Major ist zusammen mit dem Lat der größte, relevanteste Muskel im Oberkörper und der Pec Major ist funktionell ein Gegenspieler von deinem oberen Trapez und einer der häufigsten Gründe für Nackenschmerzen oder zu viel Zug auf dem Nacken ist zu viel Spannung im oberen Trapez.
Sehr gut, wunderbar.
Hab ich das aus Therapeutensicht schön gelöst?
Ja, als Therapeut hättest du jetzt wahrscheinlich gesagt, dann gehört der Trapez mal schön durchgeknetet. Aber...
Ein bisschen eine Fango drauf.
Ein klassische Fango. Dann gibt es noch ein rotes oder ein blaues Kinesio-Tape und dann hat sich das doch. Weil ich wüsste ja, was ich tue als Therapeut hands-on. Ich habe auch einige ich habe eine geile Corrective Exercise, die zeige ich dir aber mal off-Mic. Brauche ich dich nämlich bei FaceTime für. Und die zeige ich auch in Modul 2. Kommt jetzt am Wochenende zum ersten Mal. Für die Teilnehmer, warte mal, die Folge geht online am Montag. Nächste Woche Montag. Das heißt, die Teilnehmer, die den Podcast jetzt hören, haben bereits schon die neue Technik kennengelernt. Genau. Ich zeige sie dir mal off-Mic, die funktioniert wirklich gut. Oder sonst gibt es so eins, zwei. Ich habe auch mit einem Handtuch habe ich einen Trick, wie du es ein bisschen mobilisieren kannst. Ich hatte einmal Sophia Tomalla, die bei Schlag den Star mitgemacht hat. Und die hat mich angerufen aus der Garderobe per FaceTime und gemeint, ich kann meinen Kopf nicht drehen. So eine halbe Stunde, bevor die Aufzeichnung angefangen hat. Und da habe ich mit ihr auch einige Sachen gemacht, die man halt auf die Entfernung anleiten kann. Und die haben gut funktioniert. Also da kann man schon einiges machen. Zeige ich dir mal. Aber ist für mich auch immer spannend, was machst du denn als Trainer mit so einer Situation? Wie gehst du damit um, ne?
Ja.
Okay, Frage 5, wobei die jetzt fast ein bisschen witzlos ist, weil Frage 5 ist eigentlich, was ist das letzte Buch, das du gelesen hast? Jetzt würdest du wahrscheinlich sagen, weniger Steuern, mehr Geld oder mehr Vermögen.
Weniger Steuern, mehr Vermögen, ja.
Genau, aber... Ja, genau, klammern wir das aus. Was hast du davor gelesen?
Ich guck mal auf meinen Stapel. Das letzte, das ich davor gelesen habe. Oh, jetzt habe ich mich weggedreht. Auf meinem Stapel ist das oberste tatsächlich Essential Wine Tasting von Michael Schuster.
da gräbst du dich aber auch richtig rein, ne?
Und es ist ein großartiges Buch. Leider etwas veraltet. Die abgedatete Variante habe ich nicht. Habe ich nicht geholt, aber die Grundherangehensweise finde ich sehr interessant, dadurch, dass es ein recht simples Vorgehen ist, das im Endeffekt auf zwei primären Faktoren beruht. Das ist erstens Aromen erkennen und zweitens, du brauchst eine Datenbank, wo du Aromen zuordnen kannst. Also dieses Thema für mich als ambitionierten Weintrinker oder als sehr interessierten Weintrinker ist ja die große Frage immer, wie finde ich einen Wein, der mir schmeckt? Wenn ich damit näher auseinandersetzt und dann gibt es ja den Sommelier, also quasi einen Weinkellner oder den Master Sommelier, das ist dann der ein bisschen eine bessere Ausbildung hat. Also für den Master Sommelier, wenn du die Prüfung machst, musst du 6 Weine blind verkosten. Das heißt, du siehst sie nur, aber hast keine Ahnung, was das genau ist. Und dann musst du sagen, Rebsorte, Anbaugebiet, wenn es gut läuft, noch den Jahrgang. Und was ich natürlich für die meisten so, ja, aber jetzt pass auf, der Master of Wine, also der Master Sommelier ist ganz nett, das sind 6 Weine. Der Master of Wine muss 36 Weine blind verkosten, 12 weiß, 12 rot, 12 divers, also Schaumwein, Portwein, bla bla bla.
Ja. Aber der Master of Wine hat auch ein schweres Alkoholproblem, oder?
Na, das Ding ist, also,
komm, Walter, du packst noch, sind noch 11,
die spucken recht viel. ist natürlich unglaublich faszinierend, vor allem wenn du dich mit auseinandersetzt, aber je mehr man sich mit dem Thema auseinandersetzt, ich sage jetzt nicht, dass es, es ist simple but not easy. Am Ende vom Tag, alles, was du machen musst, natürlich siehst du die Farbe, das gibt dir einen ersten Hinweis, und dann musst du die Aromen erkennen, zum einen durch Riechen, zum anderen durch Schmecken oder Riechen, wenn es im Mund ist. Und dann brauchst du halt eine gute Datenbank, wo du zuordnen kannst, welche Geschmacks- oder welche Aromen in welcher Kombination typisch sind für welches Anbaugebiet. Und wenn man das gut kann, finde ich unglaublich faszinierend. Und dieses Michael Schuster Buch, dieser Schuster hat jahrelang Seminare gegeben in London und war da die Koryphäe auf dem Gebiet, wo dann quasi viele Master of Wine in Ausbildung zu ihm gegangen sind und diese Seminare besucht haben. Und auch der Aufbau der Seminare hat mich sehr interessiert. Leider findet man dazu online recht wenig, denn er gibt mittlerweile keine Seminare mehr. Und zu der Zeit, als er Seminare gegeben hat, war es natürlich nicht normal, dass da jemand bloggt über sowas. Aber das, was ich im Buch verstanden habe, ist, er hat einen gewissen Punkt, den er machen möchte, und wählt da gerne so 3 bis 4 verschiedene Weine, wo er Weine wählt, die du, wenn du sie nacheinander trinkst, quasi dich darauf hinweisen.
Okay, also, okay. Wäre das was du buchen würdest?
Oh ja. Würde ich tatsächlich machen. Also das würde mich echt interessieren, weil also die größte Hürde bei sowas ist, das sehe ich auch als die größte Hürde dieses Buchs an. Also zum einen, das Buch ist fast 20 Jahre alt, da empfiehlt er mir irgendwelchen Pinot Noir von 1997, 98 oder 99. Das kannst du natürlich jetzt vergessen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Aber eigentlich musst du sowas als Online-Kurs machen, wo du dann über einen großen Weinhändler quasi Weinpakete zusammenstellst, wo du zum Beispiel 4 verschiedene Rotweine und dann, anstatt dass ich mir das raussuchen muss mit dem Risiko,
geil, dass da irgendein
Fell dabei ist,
aber gibt's doch bestimmt.
Nee, gibt's nicht.
What?
Gibt's nicht. Ich habe mich da auch mit den Jüngeren, also der jüngste Master of Wine in Deutschland ist Konstantin Baum, wer sich für das Thema interessiert. Konstantin hat eine großartige YouTube-Seite und auch einen eigenen Weinhandel, wo er wirklich, er hat nicht viele Weine, was er aussucht, ist jedoch preis-leistungstechnisch auf ganz, ganz großem Niveau. Und also man muss sich auch anmelden auf seiner Seite, also kostenloser Account, aber dass du überhaupt siehst, was er hat. Und so jemand, der auf, also ich sehe ihn als einer der 2 größten Wine-Educator weltweit aktuell, weil er einer der 2 ist, die tatsächlich YouTube sinnvoll nutzen. Und selbst so jemand hat in die Richtung noch nichts, und auch sonst bei allem, was es gibt, gibt es das nicht. Weil was du bräuchtest, ist ein Weinpaket, 4 Weine und dann so ein Video als Anleitung, wo er quasi erklärt, auf was du achten sollst. Weil
ja, genau,
das ist ein großer Unterschied zwischen...
Aber müsste doch umzusetzen sein.
Es ist so einfach umzusetzen, aber es gibt es noch nicht. Was aber auch definitiv damit zu tun hat, dass die primäre Zielgruppe für dieses Thema noch zu alt ist.
Ja, ja. Wird jünger, aber ja, verstehe ich auch.
Sie wird jünger, aber die Art und Weise, wie auch kommuniziert wird bei diesen Älteren, ist nicht zeitgemäß. Und auch die Art und Weise, wie Wein oftmals zelebriert wird, ist einfach nicht zeitgemäß. Das ist so jemand, Wein ist ja am Ende vom Tag Kulturgut und zum Teil Getränk, zum Teil Genussmittel, aber aus meiner Sicht zum großen Teil Kulturgut. Und die Art und Weise, wie es präsentiert wird, sind einfach irgendwelche 50, 60, 70-Jährigen, die dann halt eine große Flasche Rotwein aufmachen, aber das ist jetzt nichts, was eine jüngere Zielgruppe Mitte 30, die am Ende vom Tag kommen muss und die auch kommen wird, anspricht. Und gerade beim Wein, wenn ich mich auseinandersetze, es gibt viele, die denken, sie hätten Ahnung, aber die wenigsten haben es dann doch faktisch. Und ein Hauptgrund dafür ist, die Ausbildung fehlt. Und am Ende vom Tag, gerade mit online, musst du aus meiner Sicht für so ein Thema, das so weit verbreitet ist, wo so viele der Meinung sind, sie haben Ahnung, aber faktisch, in jedem Bereich ist es so, dass viele denken, sie hätten Ahnung, aber die wenigsten haben es. Bei Wein ist es aus meiner Sicht noch deutlich weiter verbreitet als in den meisten anderen Themen.
Wenn du in ein Fitnessstudio gehst und guckst mal, was da trainiert wird, dann wirst du sehen, dass der Bereich genauso viel...
In jedem Bereich, sage ich, aber... Genau. Bei Wein ist es noch mehr, weil jeder gerne hätte, viele Floskeln haben, aber natürlich auch die wenigsten die Erfahrung haben. Ich hatte schon Julian im Podcast, der Sommelier ist, der trinkt teilweise oder er verkostet teilweise mehrere 100 Weine in der Woche. Das ist, da kommst du natürlich, das ist ein Erfahrungsschatz.
Aber da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf, muss ich sagen, mal mittags um 10 oder so, so ein, auch wenn du da ausspuckst.
Morgens um 9.
Aber ja, wenn du, auch wenn du ausspuckst, aber diesen Geschmack, oh, das ist schon, das, da muss man auch Bock drauf haben, oder?
Ich hätte auch keinen Bock, 40 Stunden die Woche irgendwelche Leute zu massieren.
Ja, klar.
Verstehst du so? Und du hast quasi den, der das auf professioneller Ebene macht, aber Ziel muss natürlich sein, dass der das runterbricht, was du zum Beispiel tust, indem du Tipps gibst, was ich tue, indem ich Programme schreibe, für den, der nur interessiert ist, aber nicht bereit ist, diese Menge an Zeit zu investieren. Und für sowas bräuchte man so einen Kurs oder so eine Art von Online-Kurs, dass das einem näher bringt, so dass du quasi, also einer der größten Aha-Momente, die ich hatte, wenn ich verschiedene Sachen direkt nacheinander oder direkt nebeneinander verkostet habe, wo natürlich dann die Unterschiede wesentlich deutlicher werden, als wenn du jetzt an einem Tag den Wein trinkst, zwei Wochen später den. Das ist ja, dein olfaktorisches Gedächtnis ist ja bei weitem nicht so trainiert, als dass du imstande bist, dir so ein Aromenspektrum so gut zu merken, als dass du ganz klar differenzieren kannst zwischen, vor 3 Monaten habe ich den getrunken. Das kannst du, wenn du 100 plus Weine die Woche verkostest, weil dann trainierst du das ja ununterbrochen. Ja. Das ist genauso wie du, der den Kellner sieht, der Hals leicht krumm ist und der Nackenschmerzen hat. Du siehst es von weitem und sagst, hey, wenn ich bei dem XY mobilisiere, dann läuft es wieder zu 95%. Genauso gut sind die Jungs ja auch, oder Mädels gibt es auch, weil die diese Erfahrung haben. Aber für, und ist ja in jedem anderen Bereich so, du willst ja auch als Trainierender, willst du eigentlich eine Anleitung. Die Anleitung wird nie äquivalent sein zu dem, der den Großteil deines Alltags mit sich mit dem Thema Training auseinandersetzt. In puncto Wissen und Kompetenz. Aber du willst ja trotzdem mit einfachen Mitteln von diesem Erfahrungsschatz zehren, um für dein eigenes Training so effektiv wie möglich entscheiden zu können, okay, was mache ich jetzt?
Ja.
Und das ist ja exakt der Übertrag zu dem Thema, dieses Schusterbuch, die Grund Ausrichtung des Schusterbuch ist großartig. Aus meiner Sicht muss das Zeitjahr zeitnah für unsere Generation umgebaut werden in eine Online-Variante. Self-Study.
Aber das ist wirklich sehr simpel umzusetzen. Also.
Aber das ist der Eiswürfelmaschineneffekt. Kam auch niemand drauf.
Das ist einfach eine Freche, dass du aus der Anschaffung deiner Eiswürfelmaschine den Eiswürfelmaschineneffekt heraus.
Gibt's schon eine Wikipedia-Seite?
Nee. Aber fände ich gut, der Eiswürfelmaschineneffekt nach Wolfgang J. Unsold. Finde ich nicht schlecht.
Ja, aber oftmals ist es ja so, die größten Innovationen sind die logischsten, die aber noch niemand umgesetzt hat.
Ey, so ist es mit meinem Konzept. Ich schwöre es dir, es ist das logischste Konzept. Jeder versteht es, jeder kann es überprüfen. Es würde jeder Evidenz standhalten, schwöre ich. Soll irgendein Wissenschaftler kommen und das untersuchen, hält Stand, safe. Möchte ich aber bitte meinen Namen da drauf haben. Völlig, wer es versteht, sagt, ja okay, es ist komplett logisch. Und wer es anwendet, schreibt mir solche Rezessionen, wie ich es jetzt bekommen habe, mit diesem, okay, es macht komplett Sinn, es funktioniert, Wahnsinn. Ja? Also der Typ schreibt, es würde die Therapie revolutionieren und das schwöre ich, würde es auch. Aber ja, sehr simpel, aber muss man erstmal drauf kommen.
Ja. Wie die Diktierfunktion.
Wie die Diktierfunktion, ist auch so eine Sache. Sehr viel positives Feedback dafür bekommen.
Ja, ja. Heute Morgen haben wir zwei meiner Trainingspartner eine E-Mail geschrieben und haben dann in der E-Mail mit Begeisterung erwähnt, dass diese E-Mail mit der Diktierfunktion geschrieben wurde.
Ja, sage ich auch oft.
Was mich sehr freut.
Also sie haben dir eine E-Mail geschrieben mit Diktierfunktion.
Ja.
Ja, sehr gut. Ich glaube, ich habe von meiner Freundin auch gerade eine WhatsApp bekommen während der Aufnahme, die mit Diktierfunktion kam, weil sie, glaube ich, die Sachen neue Zeile, neuer Absatz, die macht sie noch nicht geläufig. Normalerweise tippt sie, also du kriegst ja dann wie so einen Blocktext, daran merkst du, es wurde schon diktiert. Mal sehen. Wolfgang, wir sind durch, wir haben 1:10. Oder knapp 1:10. Wir starten nächste Woche, versprochen, mit den Metaphern. Ich schreibe es mir jetzt direkt auf. So oft angekündigt.
Mit weniger Steuern, mehr Vermögen.
Genau.
Es ist ein kurzes Buch. Wer sich interessiert, ist tatsächlich von dem, was ich gelesen habe in dem Bereich, das beste Buch.
Okay.
Aus meiner Sicht ein paar konzeptionellen Fehlern. Die allgemeingültigsten Fehler waren die zwei, die ich genannt habe. Oder ich Fehler, Fehler ist ein bisschen.
Ich habe dir in dein Leben die Diktierfunktion gebracht. Ich habe dir das beste Buch im Bereich Unternehmertum gebracht, das du bis heute.
Nein, nicht Unternehmertum. Da habe ich schon deutlich bessere gelesen. Aber zu diesem Thema.
Nächste Woche, ja.
Zu diesem Thema. Steuern, also
Steuern.
Ich habe mich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt und es hätte mir einige Termine bei Steuerberater bzw. Anwalt gespart, wenn ich das schon vorher gelesen hätte.
Siehst du, wie ich dein Leben dieses Jahr schon bereichert habe, Wolfgang?
Läuft.
Wir sehen uns am Mittwoch.
Mittwoch ist Mittagessen.
Ja, geil. Schön im Remo. Lecker. Freuen Sie sich. War ich heute erst und gestern.
Es ist darauf hingewiesen, dass am Mittwoch auch die Erbsen auf Lager sein
die sollen. Die komme, Wolfgang, da stehe ich mit meinem Namen.
Aber du weißt ja, als Schwabe, wehe, die rechnen die ab.
Ja, ja, die haben wir gut. Ist aber, na egal, na, erzähl ich dir später. Wolfgang, ich wünsche dir eine gute Woche.
Thomas, gute Woche.